Ja, schönen guten Morgen auch erstmal von meiner Seite aus. Ich soll noch daran erinnern, wenn natürlich während der Predigt oder auch während des weiteren Gottesdienstes jemand einen Impuls hat oder was weitergeben möchte, dass unser Telegram-Handy wie immer zur Verfügung steht. Was ist ein Held? Ein Held ist eine Person, die eine außergewöhnliche oder nicht alltägliche Tat vollbringt. Jemanden retten zum Beispiel aus einer Notsituation, hat meine Frau gerade eben genannt. Helden können ganz verschiedene Fähigkeiten besitzen. Das können einmal körperliche Fähigkeiten sein, enorme Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, besondere Auffassungsgabe. Es können aber auch Dinge eher so geistiger Natur sein. Mut, die Bereitschaft, sich aufzuopfern, Kampf für bestimmte Ideale, ein tugendhafter Lebensstil oder Einsatzbereitschaft für Menschen. Wir kennen in unserer Kultur ganz viele Helden. Eigentlich werden Helden in Kriegszeiten geboren, vor allem für Propagandazwecke, ne? Heldenhafte Soldatentaten, um die restlichen Soldaten anzufeuern. Das haben wir bei uns nicht mehr so. Wir haben Alltagshelden, die immer mal wieder für ein paar Tage durch die Medien geistern, weil sie bei einer Flut jemanden rausgezogen haben, weil sie ein Kleinkind, was im dritten Stock am Balkon hing, hochklettern an der Außenfassade und dieses Kind retten oder all sowas. Aber eigentlich spielen die keine so große Bedeutung, einfach weil sie immer nur für ein paar Tage in den Medien sind und nicht lange als Helden taugen. Unsere Haupthelden sind heute eigentlich Sportstars, Filmstars, Musikstars, einfach weil sie immer präsent sind. Oder eben Superhelden. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Superman, Batman, Spider-Man, irgendwas Man, Captain America. Aber daneben, also man sieht schon, ja, die haben bestimmte körperliche Fähigkeiten, aber man muss zugeben, ein Teil ihrer Heldenhaftigkeit ist auch einfach eine hochentwickelte Ausrüstung, die nicht jeder besitzt. Daneben gibt es Antihelden. Venom ganz unten oder Deadpool oder Suicide Squad, die auch heldenhafte Taten vollbringen, aber einen wirklich zweifelhaften Charakter, wenn nicht sogar einen ziemlich grundtief bösen, schlechten Charakter haben. Gut, das ist die Welt, aber auch in unseren christlichen Kreisen kennen wir Helden. Wir kennen die professionellen Sprecher auf Konferenzen, die uns so wahnsinnig begeistern, in Klammern einfach, weil wir sie nicht jede Woche zu hören kriegen, dann wären sie vielleicht auch etwas langweiliger. Wir kennen die Prediger oder Evangelisten aus dem Fernsehen, auf den professionellen Kanälen oder auf YouTube, die uns auch total begeistern, weil sie so frisch sind. Oder es sind die Pastoren von großen Kirchen, sei es nun in den USA oder hier bei uns, die scheinbar so viel mehr erreichen als wir mit unserer Gemeinde. All das sind unsere Helden, die wir uns zum Vorbild nehmen und sagen, so möchte ich, dass es auch in meinem Leben ist oder in meiner Gemeinde. Und natürlich, diese Menschen, wollen wir gar nicht schlecht reden, leisten großartige Arbeiten, sind Visionäre oder charismatische Leitungsfiguren. Aber sind sie immer Vorbilder? Nein. Allein in den letzten Jahren gab es um einige sehr große Namen sehr handfeste Skandale, wo man feststellt, ja, ein Held, ja, ein Vorbild, nein. Auch die Bibel kennt eine Reihe von Helden. Es gibt ein ganzes Kapitel im Hebräerbrief, wo Helden aus dem Alten Testament aufgelistet werden. Ganz ausführlich werden da die aus den ersten 5 Büchern Mose aufgelistet. Und dann heißt es wenig später, Ende des 11. Kapitels, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, Simson und Jephthah und David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Simson, das ist der, um den es mir heute geht, der Held der Bibel. Und er ist vielleicht einer der bekanntesten, aber er ist auch, wie ich finde, einer der zweifelhaftesten. Und warum so jemand überhaupt eine Rolle in der Bibel spielt, das würde ich mir gerne mit euch heute mal anschauen. Wer das nachverfolgen will, das sind im Buch Richter die Kapitel 13 bis 16. Ich werde versuchen, das etwas nachzuerzählen, aber wer es nachverfolgen will, kann ja seine Bibel aufschlagen. Simson lebt zur Zeit der Richter. Das war die Zeit nach Josua, nachdem das Volk Israel ins gelobte Land eingezogen ist und es eingenommen hat. Aber die Stämme hatten zugegebenermaßen sehr große Schwierigkeiten, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Es gelang ihnen nämlich an vielen Stellen nicht, die vorhandenen Völker entweder zu vertreiben oder sie zumindest zu Sklaven oder Knechten zu machen, wie das eigentlich die Absicht war. Und wie das so ist, und Gott hatte es auch angekündigt, wenn sie das nicht tun, werden die ihnen zum Stolperstein werden. Und so fingen sie an, die Frauen aus anderen Völkern zu heiraten, sich dem Lebensstil anzupassen, religiöse Praktiken zu übernehmen und so weiter. Die Folge davon war, ist, dass Gott sich von seinem Volk abwendete, ihnen nicht half, wenn es um Eroberungsfeldzüge ging und sie dann tatsächlich auch empfindliche Niederlagen einstecken mussten und selbst zu denen wurden, die beherrscht worden sind. Wenn das Volk dann erkannt hat, warum das so gekommen ist und Buße tat, dann hat Gott sich ihnen wieder zugewendet und hat ihnen einen Richter geschenkt, einen Retter, der zum einen für Recht und Ordnung in der Gesellschaft sorgt und der dann auch auf militärischem Weg, ich sag mal, dafür sorgt, dass sie von den Feinden befreit werden und wieder Ruhe finden. Die bekanntesten Richter sind Othniel, Deborah, eine Frau, Ausrufezeichen, Gideon oder Simson. Aber es zeigt sich auch, dass nicht nur das Volk eine ziemliche Abwärtsentwicklung in Zeit der Richter macht, sondern auch die Richter selbst. Spätestens ab Gideon werden das immer seltsamere Typen. Bei Gideon fängt es schon an, der am Ende seiner Tätigkeit eigentlich nur noch persönliche Rachefeldzüge unternimmt. Aber auch die anderen sind nicht besser und Simson ist leider der Letzte in dieser Reihe und man ahnt schon, das ist kein gutes Vorzeichen. Zur Zeit von Simson lebte im Stamm Dan, vielleicht könnt ihr mal die Karte anwerfen, die ich auf der zweiten Folie habe. Dan lebte so an der Küste vom Mittelmeer, etwas nördlich, und sie lebten oberhalb der Philister. Und es kam, wie es kommen musste, sie wurden den Philistern untertan. Philister waren europäische Seefahrer, wahrscheinlich von Kreta, und sie waren militärisch ziemlich überlegen. Das Volk Dan und auch andere Teile von Israel hatten eigentlich keine richtige Chance gegen sie. Das gelang erst später David, sie tatsächlich zu besiegen. Aber das Komische ist, obwohl sie unterdrückt waren, schienen sie sich irgendwie das Volk mit dieser Situation arrangiert zu haben. Wir lesen nämlich gar nicht, dass sie zu Gott beten und um Hilfe bitten, wie das eigentlich vorher immer so war. Es ist so, wie es ist, haben sie sich gedacht und konnten damit scheinbar ganz gut leben. Aber Gott konnte damit nicht leben und er sendete einen Engel zu einem kinderlosen Paar im Stammesgebiet von Dan und versprach ihnen, dass sie einen Sohn bekommen werden, der sie von den Philistern befreien wird. Und dieser Sohn sollte von seiner Geburt an Gott geweiht sein. Es sollte ein sogenanntes Nazirea-Gelübde ablegen. Seine Mutter sollte das während der Schwangerschaft schon tun und er auch. Und dieses Gelübde beinhaltete, dass er zum einen keine Traubenerzeugnisse isst, insbesondere keinen Wein trinkt oder andere alkoholische Getränke, dass er auch nichts Unreines isst oder berührt, also zum Beispiel Kadaver oder Tote, und dass er seine Haare nicht schneiden lässt. Die 70er Jahre lassen grüßen. Es kommt, wie es vom Engel angekündigt ist, und Simson wird geboren und von Gottes Geist erfüllt. Und man fragt sich, wie wird er dieses Ruder rumreißen? Naja, erstmal reißt er gar nichts rum, sondern er reißt jemanden auf, nämlich eine hübsche Philisterin, in die er sich Hals über Kopf verguckt hat. Seine Eltern sind davon gar nicht begeistert. Denn war da nicht irgendwas mit, du sollst nur eine Frau aus deinem Volk heiraten? Sie hatten da sowas schwach in Erinnerung, aber Simson, dem war das ziemlich egal. Er ignorierte einfach seine Frauen und das, was zumindest für ihn Gottes Gebot war. Und stattdessen folgte er voll und ganz seinem Herzen, wie wir es heute auch immer sagen. Oder sind es doch eher die Emotionen? Oder sind es vielleicht dann doch eher die Gelüste? Ist nicht immer so ganz klar, was uns da eigentlich antreibt. Und ich glaube, den Simson war auch nicht ganz klar, was ihn angetrieben hat. Als es dann unterwegs nach Timna geht, ich glaube, das sieht man auch irgendwo auf der Karte, ja, über dem Wort Ephraim, da geht es jetzt natürlich darum, die Hochzeitsvorbereitungen und überhaupt die Hochzeit auszuhandeln. Und unterwegs, die Eltern gehen auf dem Weg und Simson schreibt sich scheinbar irgendwo abseits in den Weinbergen rum. Ja, was macht er da eigentlich in den Weinbergen? Traubennaschen? Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall wird er dort von einem wilden Löwen, die in der Gegend tatsächlich vorkommen, angegriffen. Und es ist Gottes Geist notwendig, damit er ihm Kraft schenkt, diesen Löwen mit bloßen Händen zu besiegen. Nochmal gut ausgegangen. Aber man denkt sich schon so, okay, ist das eine Warnung? Simson auf Abwägen muss von Gott gerettet werden? Die Hochzeitsverhandlungen laufen scheinbar ganz gut und auf dem Rückweg schaut Simson, der kleine Neugierige, natürlich nochmal nach, was aus dem Löwen geworden ist. Warum eigentlich? Er soll doch keine unreinen Kadaver berühren. Na egal, er schaut nach und was findet er? Wilde Bienen haben sich darin in der Zwischenzeit eingenistet und es ist sogar schon etwas leckerer Honig vorhanden. Also wer nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag in Edeka oder Rewe sich Schokolade oder Gummibärchen zu kaufen, der ahnt vielleicht, dass wilder Honig richtig lecker ist. Und Simson kann dem nicht widerstehen, genauso wie er schönen Frauen nicht widerstehen kann und schnappt sich natürlich diesen Honig. Und, das ist dann der Knaller, er gibt es noch seinen Eltern und verrät ihnen nicht, dass dieser Honig aus einem unreinen Kadaver stammt. Es kommt die Hochzeit und die Hochzeit wird lange gefeiert, wie das damals üblich war, 7 Tage, eine ganze Woche. Und es heißt im Buch der Richter, sie feierten so, wie es die jungen Leute machten. Und es gibt bestimmte Dinge, die ändern sich einfach nie. Wenn junge Leute feiern, ist, tut mir leid, viel Alkohol mit im Spiel. So war das auch da. Also wir stellen schon mal fest, sein Gelübde war Simson eigentlich ziemlich Schnuppe, hat man den Eindruck. Er hat innerhalb von einem Kapitel schon fast alles gebrochen, was er nicht brechen sollte. Bei der Feier, Simson ist guter Laune, es geht so auf die Hochzeitsnacht vielleicht zu. Wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall, er ist total gut drauf. Vielleicht ist er auch ein bisschen betrunken, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt er einigen Gästen im Übermut ein Rätsel auf und sagt, wenn ihr das bis zum Ende der Hochzeit erratet, schenke ich jedem von euch 30 Festkleider. Und wenn ihr es nicht schafft, kriege ich 30 Festkleider. Wir machen uns das nicht klar, aber das ist ein unglaubliches Vermögen, denn jeder besaß eigentlich in seinem ganzen Leben nur ein einziges Festkleid oder ein Festhemd. Also wenn Simson so viel Kleider auftreiben muss, dann wird das schwierig. Aber Simson ist sich sicher und die Gäste haben tatsächlich an dem Rätsel hart zu knacken. Und sie schaffen es nicht. Und als das Ende des Hochzeitsfestes näher rückt, da fällt ihnen nur noch eins ein. Wir setzen mal seine Frau unter Druck. Vielleicht kann die ja was rausfinden. Frauen können das bei Männern, habe ich gehört. Und so setzen sie sie unter Druck, bedrohen sie tatsächlich, also auch irgendwann nicht mehr ganz so nett. Und die Frau versucht und gibt ihr Bestes. Und Simson lässt sich erweichen. Er ist zwar nach außen hart, aber innen drin scheinbar doch ganz weich und verrät ihr des Rätsels Lösung. Seine Frau verrät es den Gästen. Die sagen es Simson und der Wettstreit ist verloren und die Hochzeitsnacht ist auch futsch. Denn Simson ist jetzt erstmal total stinkig. Er verlässt die Hochzeit, stiefelt 40 Kilometer Richtung Küste in die Stadt Aschkelon im Philistergebiet und wutentbrannt erschlägt er erstmal 30 Philister, schnappt sich deren Hochzeitsgewänder, bringt die zurück seinen Hochzeitsgästen und sagt, so, da habt ihr euer Geschenk. Und dann stampft er ab nach Hause. Ist das jetzt eine Heldentat? Ich würde da mal ein fettes Fragezeichen dran setzen. Also es wird zwar erwähnt, dass das Ganze von Gott gewollt war und dass auch die Eltern von Simson das nicht erkannt haben. Aber was wollte Gott? Wollte Gott wirklich, dass Simson 30 unschuldige Philister erschlägt? Fragezeichen. Wollte Gott, dass Simson alle seine Gelübde bricht, um sowas zu bewirken? Lassen wir das mal erstmal mit einem Fragezeichen stehen und schauen wir mal, wie es weitergeht. Nachdem Simsons Ärger verflogen ist, denkt er sich wahrscheinlich, ach Mann, eigentlich war es ja doch eine schöne Frau. Und er macht sich zurück zu seiner Schwiegerfamilie, bringt statt Blumen eine Ziege mit und versucht Wiedergutmachung zu betreiben und die Hochzeitsnacht vor allem nachzuholen. Aber als er da ankommt, ist er enttäuscht, weil seine Frau wurde inzwischen einem anderen gegeben, einen von diesen Hochzeitsgästen, die das Rätsel gewonnen haben. Ja, schief gelaufen. Die jüngere Tochter, die ihm dann angeboten wird, die will er auch nicht. Und wieder stiefelt Simson wutentbrannt weg, schnappt sich 300 Füchse, oder Schakale, das hebräische Wort ist wohl das gleiche für beides, bindet sie paarweise an den Schwänzen zusammen mit einer Fackel dazwischen, die brennt, und treibt sie in die erntereifen Felder der Philister. Das ist nicht nur Tierquälerei, das ist auch wahnsinnig brutal. Und es trifft wieder Unschuldige. Statt sich an denen zu rächen, die das Unteil verübt haben, nämlich die Familie seiner Frau, lässt er es jetzt an Leuten aus, die ihm nichts getan haben. Wir müssen uns das vorstellen, wenn man in einer Gesellschaft lebt, die abhängig ist von so einer Ernte und die komplette Ernte ist kaputt. Und dann greift das Feuer auch noch auf Olivenhaine und auf Weinberge über, ist klar, diese Stadt oder diese Region, die hat nicht nur für das laufende Jahr nichts mehr zu essen, auch für das kommende Jahr nichts, denn sie haben keine Samen zum Aussehen. Ob da die Waage wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Und eigentlich schreibt Gott in seinem Gesetz seinem Volk vor, dass wer so etwas anrichtet, der muss diesen angerichteten Schaden ersetzen. Was Simson natürlich nicht tut. Es tritt jetzt was in Kraft, was eine alte Binsenweisheit bestätigt. Man kann Unrecht nicht mit Unrecht ausgleichen oder bekämpfen. Die Philister hören, wer das angerichtet hat. Sie schicken Soldaten, die verbrennen die Frau von Simson und seine ganze Familie. Simson erfährt, wer das getan hat, er schlägt die Soldaten. Und so geht das weiter und so geht das weiter. Und wenn man an diese Binsenweisheit denkt, weiß man, das geht nicht gut aus. Letzten Endes bei so einer Gewaltspirale, wenn einer nicht auf die Bremse tritt, werden am Ende alle draufgehen, die sich an dieser Spirale beteiligt haben. Simson versteckt sich in der Zwischenzeit im Grenzgebiet von Judäa in einer Höhle in Etam. Und die Philister, die natürlich jetzt auch nochmal auf Rache sinnen, schicken Truppen ins Grenzgebiet nach Judäa und machen die Gegend unsicher, um Simson zu finden. Der Stamm von Juda wundert sich, was die Philister bei ihm machen. Bisher haben sie sie eigentlich in Ruhe gelassen und erfahren, dass die Philister in ihr Land eingedrungen sind wegen Simson. Und statt nun ihren Richter, den von Gott berufenen Richter, irgendwie zu helfen, zur Unterstützung zu kommen, sagen sie, lasst das mal unser Problem sein. Wir besorgen euch den Simson und liefern ihn euch aus und schicken 3000 Soldaten zu Simson. Das ist nicht die von Gott beschworene Einheit seines Volkes und es wird auch nicht der Führungsrolle gerecht, die eigentlich dieser Stamm Juda haben sollte. Aber Simson lässt sich ein, unter dem Versprechen, dass sie ihn nicht töten, lässt er sich ausliefern. Und als er dann ins Lager der jubelnden Philister kommt, kommt wieder Gottes Kraft über ihn. Er zerreißt seine Fesseln und mit dem Kinnbacken eines verstorbenen und damit auch wieder unreinen Esels erschlägt er 1000 Philister. Das ist endlich mal so eine Heldentat im Herkules-Style, würde ich mal sagen. Aber reicht das wirklich aus? Ist das jetzt der Wendepunkt, um sein Volk zu befreien, um es irgendwie auch zu vereinen gegen die Philister? Nicht unbedingt. Wir erfahren, dass Simson danach vom Kampf völlig erschöpft ist, zum ersten Mal überhaupt zu Gott betet. Aber worum betet er? Um Leitung? Nein. Um Stillung von Durst, Stillung eines körperlichen Bedürfnisses. Und wir erfahren dann, dass Simson 20 Jahre Richter in Israel war und man fragt sich, was hat er denn als Richter bisher eigentlich gemacht und in Zukunft noch? Man weiß es nicht so genau. Es ist ein sogenanntes falsches Ende, was uns hier präsentiert wird, denn die Geschichte von Simson geht eigentlich noch ein Kapitel weiter. Das ist im Buch Richter vorher schon mal bei Gideon passiert und dieses falsche Ende signalisiert eigentlich, Achtung, jetzt kommt eine Wende. Und wir kriegen die Hoffnung, vielleicht kriegt Simson und das Volk endlich die Kurve. Aber es läuft erstmal weiter, wie es bisher gelaufen ist. Simson geht nach Gaza, wieder ins Philistergebiet. Also versteht mich nicht falsch, aber es ist schon verwunderlich, wie oft er sich eigentlich bei den Philistern aufhält, die er bekämpfen soll. Er geht zu einer Prostituierten, er wird entdeckt. Soldaten liegen auf der Lauer, wollen ihn morgens erschlagen. Er wird nachts geweckt, von Gott vielleicht, um ihn zu retten. Verlässt die Stadt, reißt das Stadttor aus und trägt es kilometerweit auf einen Berg. Ist das jetzt die Wende? Ist das ein Signal an sein Volk, ihm, dem Führer, zu folgen und im Kampf gegen die Philister zu ziehen? Nein, ist es wieder nicht. Denn Simson hat so seine Probleme mit schönen Frauen, hat es den Anschein. Das nächste, was wir von ihm erfahren, ist, dass er sich wieder verliebt. Diesmal ist es seine große Liebe, Delilah. Der Name klingt israelitisch. aber sie wohnt im Philistergebiet. Und der Haken ist, ob sie nun Israelitin oder Philisterin ist, ist egal. Sie macht gemeinsame Sache mit den Philistern. Sie lässt sich bezahlen, und zwar wirklich fürstlich, um Simson zu verraten, um das Geheimnis seiner Stärke ausfindig zu machen. Es ist witzig, dass um seine Kraft es so ein Geheimnis gibt, aber seine Schwäche ist eigentlich jedem offenbar. Jeder weiß, wenn du Simson willst, brauchst du nur eine schöne Frau. Du kommst mit einer schönen Frau an Simson ran. Ihm selbst scheint das nicht so klar gewesen zu sein, aber allen anderen schon. Und man wünscht sich, Simson, wäre deine Liebe für Gott nur so groß wie deine Liebe für schöne Frauen. Was wäre möglich gewesen? Und so beginnt ein Spiel. Die Leila setzt alle ihre Mittel und Möglichkeiten ein, um aus Simson das Geheimnis rauszukriegen. Und Simson, der nicht ganz auf den Kopf gefallen zu sein scheint, merkt das und er macht bei diesem Spiel mit. Er nennt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie er schwach werden kann, wie er überwunden werden kann. Und es stellt sich raus, es ist jedes Mal eine Lüge. Und dann fährt die Leila schärfere Geschütze auf und es heißt, sie macht ihm das Leben zur Hölle. So wie wir Simson bisher kennengelernt haben, können wir uns gut und gerne vorstellen, es gab Sexentzug oder irgendwas Ähnliches. Und schließlich kann Simson nicht mehr. Er hat keine Lust mehr, Geheimnisse zu haben. Vielleicht hat er auch keine Lust mehr auf dieses Leben. Er sagt, mir wurden noch nie die Haare geschnitten, denn ich bin seit meiner Geburt Gott geweiht. Und die Leila weiß nun, dass er die Wahrheit gesagt hat. Sie bestellt die Fürsten, schneidet ihm, als er schläft, die Haare. Er kann überwältigt werden, bekommt die Augen ausgestochen, wird in Ketten gelegt und in die Hauptstadt des Philisterlandes nach Gaza gebracht. Die Ironie an dem Ganzen ist, dass die Kraft von Simson eigentlich nie in seinen Haaren gelegen hat. Sie waren ein Zeichen seines Gelübdes, aber nur weil er lange Haare hatte, war er kein kräftiger Mann. Es war immer die Kraft Gottes. Und was Simson nicht bemerkt hat, ist, dass nicht seine Haare ab sind, sondern dass Gottes Geist ihn verlassen hat. Es kommt dann zu einem Fest, dass die Philister zu Ehren ihres Gottes Dagon feiern. Und sie führen natürlich die große Trophäe Simson vor. Gedemütigt steht er da, in Ketten geblendet, am Ende seiner Kräfte. Er kann nichts machen. Gott hat ihn verlassen. Und da betet er ein zweites Mal. Er betet um Kraft, um sich noch einmal rächen zu können. Und wissend, dass das Ganze auch seinen Tod bringt, lehnt er sich gegen zwei zentrale Säulen, die das ganze Gebäude und auch ein oberes Stockwerk gehalten haben, und bringt alles zum Einsturz und begräbt sich und 3000 Philister. Simson stirbt mit den Menschen, mit denen er am meisten in seinem Leben verkehrt ist, zusammen war. Wie passend. Aber auch welche Wendung, welche Ironie, ausgerechnet in seinem schwächsten Moment, in der Stunde, wo er eigentlich selbst nichts mehr tun konnte, da ist Simson dank Gottes Kraft am erfolgreichsten. Was machen wir mit diesem Simson? Ist Simson ein Glaubensheld? Jein, sag ich mal. Ja, weil natürlich, er vollbringt außergewöhnliche Sachen. Er tut Dinge, die keiner von uns normalerweise tun kann. Ja, keiner von uns kann Tore kilometerweit tragen und tausende Leute mit einem Kiefer erschlagen. Das ist schon außergewöhnlich. Auch wenn man sich fragen muss, ob ihm jemals bewusst war, dass es nicht seine Kraft ist, sondern dass es Gottes Kraft ist in dem Moment. Ob er das verstanden hat, ist wirklich unklar. Aber nein, er ist kein Glaubensheld, weil er es einfach nicht schafft, das Volk hinter sich zu versammeln. Er ist eine Ein-Mann-Armee, er ist ein Egoist durch und durch. Und das Volk hat nie Vertrauen in ihn und versammelt sich nie hinter ihm. Und so ist es zum Beispiel so, dass sein eigener Stamm, Dan, das Gebiet kurze Zeit nach Simson an die Philister filiert und sich ein neues Gebiet weit im Norden suchen muss. Ein Land, das ihnen vorher nicht zugeteilt worden war. Und auch die Philister beherrschen die Israeliten noch weit bis in die Königszeit hinein, noch für viele Jahrzehnte. Gerettet hat er sein Volk nicht. Warum aber steht er dann in Hebräer 11 als ein Glaubensheld? Ja, nicht wegen dieser Taten, sondern ich glaube alleine wegen seiner letzten, weil er in seiner dunkelsten, ausweglosesten Stunde wusste, ich brauche Gottes Kraft und ihm auch sein eigenes Leben egal war. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum er da auftaucht und warum er dann auch zu Recht darin auftaucht. Ist Simson ein geistliches Vorbild? Tatjana hat ja am Anfang unterschieden, Helden und Vorbilder. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Also wenn eins offensichtlich ist, dass Simson kein Vorbild ist. Er hat keinen Respekt vor seinem Gelübde, das er ständig bricht am laufenden Band. Er hat auch keinen Respekt vor der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Ihm waren wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, dass es ein Geschenk, eine Gabe ist. Seine Berufung, das Schicksal seines Volkes, sie scheinen ihm wirklich egal zu sein. Er ist immer nur mit sich und seinen Bedürfnissen beschäftigt. Ein absoluter Narzisst. Er kümmert sich, er zeigt keine Hingabe an Gott und auch nie irgendein Interesse daran, was er denn von Gott aus als nächstes tun soll. Er guckt immer nur, was für ihn als nächstes dran ist. Er besitzt keine Disziplin, keinerlei Selbstkontrolle. Er wird getrieben von seinen Emotionen und seinen Gelüsten. Es gibt eine wichtige Unterscheidung. Folge nicht deinem Herz, sondern leite dein Herz in die richtige Richtung. Das ist etwas, was Simson nie beherrscht hat. Er liebt das gottlose Leben der Philister mehr als das Leben, zu dem Gott sein Volk und auch ihn berufen hat. Er ist nicht nur unweise, er ist unbeherrscht. Er ist brutal und handelt eigentlich immer nur aus Rachegelüsten. Das ist kein Vorbild. Und ich denke, wir sollten uns Simson auch nicht zum Vorbild nehmen. Er ist uns als negatives, wie nennt man das? Er ist uns als Negativbeispiel, wird er uns geschildert. Und nur weil Simson in Hebräer 11 auftaucht und als Held genannt wird in seiner dunkelsten Stunde, heißt das nicht, dass sein Verhalten dadurch generell gerechtfertigt ist. Dann hätten wir, glaube ich, die Bibel falsch verstanden. Aber ich habe mich an der Stelle gefragt, was wäre möglich gewesen, wenn Simson nicht nur körperliches Potenzial gehabt hätte, solche Muckis und Kraft ohne Ende, sondern was wäre gewesen, wenn er auch tatsächlich geistliches Einfühlungsvermögen gehabt hätte, wenn er einen Sinn für seine Berufung gehabt hätte, wenn er wahre Liebe gehabt hätte, wenn er echte Demut vor Gott gehabt hätte, wenn er Gehorsam gehabt hätte, was hätte Simson bloß alles erreichen können? Es gibt viele Dinge, die wir aus dieser Geschichte von Simson lernen können, Fazit, Lektionen, die wir daraus ableiten können. Für mich ist eine zentrale: Gott beruft, wen er will, aber wir können nicht leben, wie wir wollen. Gott ist der souveräne Herr. Er entscheidet, wen er beruft. Als Leiter, als Helden, als was auch immer. Und das sind nicht immer die Leute, die uns vielleicht passen. Das sind manchmal Leute, die wir übersehen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Wie zum Beispiel David, den Samuel nicht auf dem Schirm hatte. Das sind Leute, die wir für absolut ungeeignet halten. Wie zum Beispiel Simson. Das sind Leute, die vielleicht sogar unsere Feinde sind. Wie zum Beispiel später in der Geschichte Israels der Perserkönig Kyros, der eigentlich der Beherrscher war und sie zurückschickt in ihr Land. Sind wir wirklich bereit, Gott die berufen zu lassen, die er für richtig hält? Können wir uns darauf einlassen? Können wir da Gott vertrauen? Das ist nicht immer leicht zu erkennen. Aber können wir da Gott vertrauen? Gott beruft, wen er will, aber wir können nicht leben, wie wir wollen. Wenn wir von Gott berufen sind, und wir sind alle von Gott berufen, das betrifft nicht nur Pastoren, Älteste, irgendwelche Leiter, es betrifft jeden von uns. Jeder Christ ist berufen. Können wir dann machen, was wir wollen, nur weil wir berufen sind? Können wir durch vielleicht außergewöhnliche Dinge, eine Heilung, die ein Gebet von uns bewirkt hat, können wir dadurch andere Dinge vernachlässigen, unter den Teppich kehren? Nein, können wir nicht. Zu einer Berufung gehört immer ein würdiger Lebensstil. Natürlich weiß Gott, dass wir Schwächen haben, dass wir das nicht immer schaffen. Und dafür ist ja auch Jesus am Kreuz gestorben, dass in seiner Gnade wir dafür Vergebung empfangen. Aber mit der Berufung, mit dem, was Gott in unserem Leben tut, so zu tun, als wäre alles andere egal, das ist falsch. Solchen Menschen sagt Jesus selbst: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen Wunder getan? Und dann werde ich, sagt Jesus, zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr gesetzlosen Treiber. Von Gott benutzt zu werden, ist keine Garantie dafür, von Gott gekannt zu werden. Ein Held zu sein, heißt tatsächlich nicht, von unter Gottes Gnade zu stehen. Aber ein Vorbild zu sein, versuchen, die Berufung würdig zu leben, das ist was anderes. Das ist das, was Gott gefällt. Ja, vielleicht kommt ihr schon mal hoch, Musiker. Noch ein abschließender Gedanke. Die Geschichte von Samson ist nicht nur die Geschichte seines Volkes. Es ist auch unsere Geschichte. Und es ist eine Tragödie, wenn wir wie Samson Gottes Berufung widerstehen, so wie er es getan hat. Auch wir sind zu mehr berufen. Wir sind ausgewählt, Heilige zu sein, heißt es in der Bibel immer. Der Apostel Petrus hat das mal so formuliert im ersten Petrusbrief. Ihr jedoch seid das vom Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Es ist unglaublich, dass Gott überhaupt mit Menschen wie uns arbeiten will, aber er will es. Er kennt unsere Defizite, unsere Schwächen und trotzdem will er mit uns arbeiten. Die Frage ist, sind wir bereit mitzuarbeiten, uns berufen zu lassen, trotz unserer Defizite und trotz dessen, dass ein heiliger Lebensstil da irgendwie dazugehört. Können wir darin unsere Freude und auch ein Stück weit unsere Daseinsberechtigung, unseren Lebenssinn finden, für Gott zu arbeiten, von Gott berufen zu sein? Oder verhalten wir uns am Ende wie Samson, der dazu eigentlich nie wirklich richtig Lust hatte? Der immer getan hat, was er wollte. Der immer wieder über die Schulter geguckt hat, was die Philister so treiben und das eigentlich viel besser und viel schöner fand. Sind wir bereit, Gott zu helfen, Gott zu dienen, für ihn zu arbeiten, weil wir ihn lieben oder weil wir müssen? Und wie sieht das in mehreren Jahren aus, wenn vielleicht auch mal das ein oder andere, was wir getan haben, nicht geklappt hat? Wenn unser Dienst vielleicht irgendwie auch verschmäht wurde, sind wir dann immer noch bereit oder sagen wir so, ich habe genug gemacht, sollen jetzt mal andere ran? Können wir es wirklich schaffen und sind wir dazu bereit, dass wir dann immer noch Freude haben, Gott zu dienen bis zu unserem letzten Atemzug, in guten wie in schlechten Zeiten? Ich wünsche uns das, dass Gott uns die Kraft gibt, dass wir treue Diener bleiben bis zum Ende. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Vater, dass du uns berufen hast und das trotz all unserer schlechten Voraussetzungen. Danke, dass du bei uns bist, trotz all unserer Defizite, dass du uns vergibst und dass du uns hilfst. Ich bitte dich darum, dass du uns neben Liebe für dich und für unsere Mitmenschen auch immer wieder Kraft gibst, dir treu und gehorsam zu sein und uns auch von dir unsere Schattenseiten zeigen zu lassen und sie dir anzubefehlen und sie nicht zu ignorieren. Ich bitte dich darum, dass du uns weiter benutzt als Licht in dieser Stadt, in dieser Welt, in unserem Umfeld, und dass du durch deinen Geist Gelingen dafür schenkst. Amen. So, wir singen jetzt hier noch ein paar Lieder. Ich möchte schon mal all diejenigen, die jetzt per Livestream zugeschaltet sind, eine schöne Woche wünschen. Wir werden den Livestream jetzt beenden an dieser Stelle und Gottes Segen für die nächsten Tage euch.